Ich habe die Tage eine kurze Geschichte gelesen, gefunden. Da war die Rede von einem Landwirt, von einem Bauer, der so in der Erntezeit hat gerade seine Felder gemäht, wie das dann so ist, viel Arbeit gehabt, die Sachen zusammengebracht und er hat immer schon so unruhig an den Himmel geguckt, weil das Wetter, das sah gar nicht so gut aus, was da kommen würde. Und bevor er das Heu einbringen konnte, in die Scheunen fahren konnte, fing es an zu regnen. Und da musste man das ja liegen lassen, bis es wieder trocken ist. Und es regnete immer mehr, sodass das ja langsam schon richtig braun wurde und verfaulte. Und der Mann war richtig ja unruhig, frustriert zunächst, dann ärgerlich. Und fast alles von dem, was er da erarbeitet hatte, konnte er im Endeffekt nicht nutzen, um sein Vieh zu füttern. Und eines Tages stellte er sich dann auf den regnenden Acker, streckte sich so ein bisschen in den Himmel und guckte da hoch und rief dann zornig: Komm herab, wenn du wirklich Mut dazu hast, dann friss etwas von diesem Dreck. Im ersten Moment war ich ein bisschen schockiert, als ich das so gehört und gelesen habe. Ich dachte, das ist ja, ist das nicht Blasphemie, ist das so zu sagen? Aber wenn man einen kleinen Moment drüber nachdenkt, ist es genau das, was Christus getan hat. Er ist gekommen in unsere Unordnung, in unseren Dreck, in unsere Schuld. Er hat genau das gemacht, was dieser Landwirt in seinem Zorn, in seiner Verzweiflung da so gegen den Himmel geschrien hat. Genau das ist der Weg gewesen, den Christus für uns gegangen ist. Das Leben ist erschienen. Das ist vielleicht so das Hauptstichwort auch für den Text, den ich jetzt vorlesen möchte, aus dem ersten Johannesbrief. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das Leben ist erschienen, darum geht's letztendlich zu Weihnachten. Christus ist erschienen, etwas ganz Entscheidendes für unser Leben. Ich finde das sehr interessant, wie der Johannes das hier formuliert und das findet man immer wieder mal an der Bibel, in der Bibel oder in den Briefen, dass die Dinge so benannt werden. Er redet von Jesus, er redet sehr abstrakt von diesem Leben, was erschienen ist. Aber dann nennt er ganz konkrete Dinge, was geschehen ist. Wir haben gehört, wir haben gesehen, wir haben betastet. Finde ich, ist eine schöne Beschreibung der Erfahrung, die Johannes mit Jesus Christus gemacht hat. Hören kann man von ferne, über viele Kilometer. Ich kann heute über die Nachrichten hören, was der amerikanische Präsident tut oder auch nicht. Da kann ich ein bisschen informiert sein. Über das Fernsehen sogar sehen. Wenn man näher rangeht, kann man einen Menschen leibhaftig sehen. Ich fand es immer hier so faszinierend, dass hier steht, wir haben ihn betastet. Die Jünger waren ganz nah an Jesus dran. Gerade der Johannes, der bei Tisch ja oft ganz, ganz enge Tischgemeinschaft mit Jesus hatte, ganz nah an ihm dran war. Das ist das, was die Jünger, was Johannes hier, aber was die Jünger, was die Apostel weitergeben. Sie haben von Jesus gehört, sie haben ihn gesehen, sie haben ihn betastet. Sie wissen ganz genau, worum es geht. Und dieser Johannes, der sagt uns hier, das Leben ist erschienen. Das ist die zentrale Aussage letztlich in diesem Text. Christus ist das Leben und Christus schenkt das Leben für uns alle. Dieses Leben ist erschienen und das ist handgreiflich gewesen, für ihn zumindest. Er war da ganz nah dran. Von der Krippe bis zum Kreuz war Christus ganz nah bei den Menschen, fassbar, greifbar, zu berühren für den einen oder anderen. Wir haben gehört, wir haben gesehen, wir haben betastet. Immer wieder hören wir das in den Evangelien oder im Neuen Testament, dass solche Aspekte genannt werden. Die Augenzeugenschaft war den Aposteln offensichtlich wichtig und das war auch für die frühe Kirche ein entscheidendes Kriterium, ob eine Schrift dann in den Kanon der Bibel mit aufgenommen wurde. War das jemand, der Christus wirklich gesehen hatte? Redet er wirklich authentisch, wenn er von Christus redet? Das war nicht das Einzige. Es sind ja auch Schriften im Neuen Testament, wo das nicht so klar ist, wo man sagen kann, naja, vielleicht haben die Jesus aus der Ferne gesehen, aber sie gehörten jetzt sicherlich nicht zum Jüngerkreis dazu. Aber Augenzeugenschaft war den Menschen damals extrem wichtig. Wer von Jesus redet, sollte gehört, sollte gesehen, sollte betastet haben. Deswegen formuliert Johannes das hier so. Jesus, das Leben ist erschienen. Und aus dieser engen Erfahrung heraus, aus diesem Hören, Sehen und Betasten, sagt Johannes dann, ja, wir haben das gesehen und deswegen bezeugen und verkünden wir auch das, was wir von Jesus gehört haben, das, was wir wissen. Wir sagen es euch. Das ist offensichtlich der Auftrag, die große Leidenschaft der Apostel, das weiterzugeben an andere Menschen, die es eben nicht gehört haben, die es schon gar nicht gesehen haben und noch weniger vielleicht betastet haben, die ganz, ganz ferne waren, auch die sollen es hören, auch die sollen mit hineingenommen werden in diese Weihnachtsfreude. Christus, das Leben ist erschienen. Ewig wird dieses Leben hier genannt im Text. Es geht um ein ewiges Leben. Das ist auch so eine Formulierung, die wir ständig gebrauchen, die wir viel nutzen, das ewige Leben. Und vielleicht geht es euch da ähnlich wie mir, wenn ich so eine Formulierung höre, naja, dann ist man ja schnell irgendwie bei dem, was nach dem Tod kommt. Aber ich glaube, das greift letztlich zu kurz. Wenn die Bibel von ewigem Leben redet, warum sollen wir diese Spanne, in der wir jetzt stehen, unser jetziges Leben, warum soll denn das da ausgeschlossen sein? Das ewige Leben, das Christus uns schenkt, das bricht mit unserem Leben hier an, mit diesem ganz realen Leben, was wir jeden Tag haben. Da will Jesus bei uns sein. Da will er hineinwirken. So wie er konkret in der Krippe lag oder am Kreuz hing und das ganz real war in diesem Leben und nicht irgendwie abstrakt und so eine philosophische Idee. So wie das konkret war, so soll unser Leben mit Christus ganz greifbar, ganz konkret sein. Wir dürfen das ewige Leben, von dem Johannes hier spricht, einfach nicht ins Jenseits verbannen. Wir dürfen das nicht aufteilen in ein Hier und etwas Schönes, was dann kommt. Das ewige Leben, das Christus uns schenkt, das ist letztlich angebrochen mit unserem Glauben an ihn, mit unserem Leben, dass wir mit Christus leben. Gott wird Mensch und er schenkt uns ein besonderes Leben. Das Leben ist erschienen. Und wenn man gerade in die Evangelien guckt, was so in den Weihnachtsgeschichten geschieht, jeder Evangelist hat da so seine andere Perspektive und beschreibt das anders und zusammen gibt das dann eigentlich ein sehr schönes Bild. Der Lukas, das ist so derjenige, der die Krippe im Zentrum hat und das schildert, was sich da so alles in der Krippe abspielt, Maria und Josef und die Hirten, die kommen. Der Matthäus, der schildert uns den Stern und die Weisen, die von weit kommen, Menschen, die so mit der jüdischen Kultur wohl gar nichts zu tun haben. Johannes, der sehr theologisch redet, der vom Schöpfungswort redet, bei dem die Weihnachtsgeschichte so gar nicht formuliert ist. Jeder hat so seine Perspektive, jeder hat so seine Brille. Aber gemeinsam ist einfach allen, dass das, was das Leben Jesu ausmacht, sehr konkret war. Das konnte gehört, gesehen, es konnte betastet und angefasst werden. Jesus war greifbar für die Menschen. Er ist wirklich erschienen. Das Leben, das Gott schenken will, das er ist erschienen für uns. Und ich denke, das ist das Zentrale und das Wichtige, was wir festhalten sollen. Und das ist auch ja von uns ganz relevant, dass es eben so ist, dass wir nicht so einer Philosophie oder einer Idee anhängen, die sich vielleicht mal jemand ausgedacht hat, die vielleicht nett ist und in sich schlüssig. Es geht hier um konkretes Leben. Es geht um Fakten, die Jesus geschaffen hat. Das ist das, was die Apostel weitergeben. Das bezeugen wir euch, sagt Johannes hier. Dieses Wort ist nötig zu sagen, immer wieder, um dran zu erinnern. Das bezeugen wir euch. Wenn ich sowas lese, dann fallen mir immer ein, zwei Menschen ein, die es mir irgendwann mal gesagt haben, die mir das irgendwann mal bezeugt haben. Und auch der Gedanke, was wäre denn, wo wäre ich denn, wenn die Menschen das damals nicht getan hätten? Hätte Gott andere Wege gefunden? Das sind theoretische Fragestellungen. Ich freue mich einfach, dass die Menschen das getan haben, dass sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und dann auch den Mut gehabt haben, einfach das zu sagen, was nötig war, dass sie mir von diesem Leben, das erschienen ist, erzählt haben. Das ist das, was Johannes hier formuliert, was wir als Auftrag, als Gemeinde dann auch haben, von diesem Leben zu erzählen, eben weil unser Glaube etwas Reales ist, etwas, was in diesem Leben wirklich Hand und Fuß hat. Das Leben, das Christus gelebt hat, war greifbar. Von dem Zeitpunkt, als er an der Krippe lag, bis zu dem Punkt, als er am Kreuz hing oder als Rabbi gelehrt hat, bis zu dem Punkt, dass er auferstanden ist. Greifbar, fühlbar für die Menschen. Thomas, der dem Auferstandenen den Finger in die Wunde legt. Jesus war immer wieder greifbar. Er war da. Und wir haben das große Vorrecht, wir dürften das, was Menschen damals erlebt haben und was sie uns bezeugen in diesen Schriften, wir dürfen das annehmen und glauben. Korintherbrief sagt Paulus mal, da redet er von 500 Brüdern, die Jesus gesehen haben. Und der Korintherbrief ist ja sehr früh geschrieben, zu einer Zeit, wo diese Menschen ja noch gelebt haben. Also da denkt man sich sowas nicht aus, wenn das von allen Seiten hinterfragt werden kann. Das ist zuverlässig, was uns gesagt wird. Christus war zu allen Zeiten für die Menschen greifbar und nahbar. Er war da. Sie haben ihn gehört und gesehen und betastet und davon haben sie damals geredet und davon reden sie in den Heiligen Schriften, in der Bibel zu uns. Und wir dürfen das glauben, dass Christus erschienen ist. Er ist das Leben, das ewige Leben, was uns reich macht. Dieses ewige Leben ist für uns erschienen. Und das Ziel, auch das formuliert Johannes hier kurz in diesem Text, das Ziel ist die Gemeinschaft. Dass ihr alle, sagt Johannes, dass ihr alle mit uns, den Aposteln, denen, die schon gläubig sind, dass ihr alle Gemeinschaft habt. Darum geht es, dass diese Gruppe derer, die an Jesus glauben, die in der Gemeinde sind, die diese Gemeinschaft leben, dass diese Gruppe wächst, dass da Menschen dazukommen. Es geht um die Gemeinschaft mit dem Vater, um die Gemeinschaft mit dem Sohn, der uns Menschen erlöst. Damit ihr Gemeinschaft habt und unsere Freude, sagt Johannes, vollkommen sei. Die Freude derer, die das Evangelium weitersagen. Ich weiß nicht, ob Johannes da nur diejenigen im Blick hat, die von Jesus reden oder die Gesamtheit der Gemeinschaft. Ich finde, beide Gedanken sind letztlich interessant. Aber ich glaube, jemand, der das Evangelium weitersagt, erlebt in besonderer Weise Freude. Sicherlich die es hören und annehmen auch. Das ist sicher beides, was hier im Endeffekt in dem Text mitschwingt. Aber darum geht es. Das Leben ist erschienen, damit wir wirklich zu einer echten, lebendigen Freude durchdringen, die uns nur Christus schenken kann. Weil bei ihm Vergebung ist, weil bei ihm eine Lebensqualität ist, die wir sonst nirgends finden. Eine Lebensqualität, die durch Besitz oder Erfolg, durch Geld nicht zu produzieren, nicht herzustellen ist. Bei Christus finden wir etwas ganz Besonderes. Er ist das Leben, das erschienen ist. Und er ist auch für uns ja nicht greifbar in dem Sinne, aber er ist auch für uns erfahrbar, denn dieses ewige Leben gilt jetzt auch schon in unserem Leben hier auf dieser Erde. Es ist angebrochen. Seine Kraft lebt in uns durch den Heiligen Geist und er will unser Leben gebrauchen und segnen. Er will uns diese Gemeinschaft, diese Freude schenken. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was wir immer staunend wieder sehen dürfen, wofür wir Gott danken dürfen, auch an diesem Weihnachtsfest. Sein Leben ist erschienen und er hat etwas in uns neu gemacht. Lasst uns das jetzt einfach in der Gebetsgemeinschaft vielleicht als Dank oder als Anbetung aufnehmen und formulieren. dass wir Gott unseren Dank dafür bringen, für das, was an Weihnachten und auch für das, was in unserem Leben geschehen ist. Lass uns eine Gebetsgemeinschaft haben.